dass eigentlich M&As immer dazu führen, dass die gekaufte Marke schlechter bewertet wird. Wir bezeichnen das auch mittlerweile als augmentierte Markenintelligenz. Also es wird jetzt sehr stark darum gehen, wie man zusammenarbeiten kann. Remote, wie werden Instrumente wie Kommunikation, Führungsstil, Kultur, wie werden die eigentlich in Zukunft auszubauen sein, dass es eben trotzdem noch sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie eine starke interne Verankerung geben wird.
Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks. Wir haben unseren Lieblingsgast, Dauergast, Dauerbrenner, wie auch immer wir ihn nennen mögen, mal wieder dabei, und zwar Professor Dr. Carsten Baumgart. Grüß dich, Carsten, servus.
Ja, hallo Colin, und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Natürlich, du bist ja wie gesagt gern gesehener Gast. Das Schöne ist bei unseren Folgen, die wir hier gemeinsam aufnehmen, das sind immer eine der Top-Folgen des Jahres. Von daher haben wir dich gerne dabei. Woran das liegt, ist unter anderem aufgrund dessen, dass du ja begnadeter Brückenbauer bist. Du versuchst, eine Brücke zu bauen zwischen dem Thema Praxis und Wissenschaft. Erzähl mal ein paar Sätze oder ja, sag mal ein bisschen was dazu, was dieses Thema Brückenbau angeht.
Ja, das ist ja ein Thema, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren verfolge. Ich hatte dann mal angefangen mit so einem Instagram-Kanal, der hieß dann eben Brückenbau Marke, wo es darum geht, eben wissenschaftliche Paper, Journal-Paper so aufzubereiten, dass ein Praktiker, eine Praktikerin, die schnell erfassen kann, grundsätzlich versteht, was da drin ist. Also das heißt, viel Statistik wird rausgeschmissen, es wird kürzer gemacht, es wird visueller gemacht. Und der Kanal ist halt seit mittlerweile einigen Jahren unterwegs, wird auf LinkedIn weitergespielt. Ich habe letztes Jahr angefangen, das auch live zu machen, werde es dieses Jahr noch stärker machen, werde so eine Roadtour machen, wo ich das eben vorstellen werde, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es viel, viel gute Wissenschaft gibt, nicht nur gute, aber es gibt viel gute Wissenschaft, und die wird in der Praxis halt überhaupt nicht wahrgenommen. Und gleichzeitig hat die Praxis immer neue Herausforderungen, immer mehr Themen, und deshalb sollten die eigentlich viel stärker zusammenarbeiten, aber es fehlt einfach an der Kommunikation zwischen diesen beiden Welten.
Ja, absolut, kann ich auch selber bestätigen. Ich bin auch gerne auf der Seite, beziehungsweise folge dir auch gerne, wenn du das mal so zusammenfasst, weil es definitiv aus meiner Sicht ein unterschätzter Punkt ist, aus diesen sehr hochwertigen, guten Analysen, den Papern und so weiter, auch mal wirklich Erkenntnisse für die aktuellen Herausforderungen in der Markenführung zu ziehen. Und genau deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Unterfangen, was du da betreibst. Und genau darum soll sich aber auch unsere Folge mal wieder so ein bisschen drehen, dass wir mal von dir so ein paar der Highlight-Paper und Themen mal beleuchten. Und wir haben uns gemeinsam drei Stück ausgewählt. Und das Schöne, das kann ich mir direkt vorweg sagen, bevor wir dann starten. Ich finde, wir haben eine gute Bandbreite diesmal da gefunden, nämlich von, sag ich mal, wirklich unternehmensstrategischen Themen, wo man denkt, was hat das eigentlich mit Marke zu tun, bis ganz, ganz originären Sachen, wo man sagt, ey, das ist super Marke, und auf der anderen Seite dann explorativen Thema, sage ich mal, wo wir uns mit einem, ja, ich sag mal, Trendthema kann man nicht sagen, passt schon ein Dauerbrenner, aber mit etwas sich beschäftigt, was uns aktuell sehr stark beschäftigt, und das wird so unser Abschluss sein. Aber ich würde sagen, Carsten, dann legen wir mal los mit unserem ersten Thema. Ja, das erste Thema, Carsten, ich habe es ja schon eben so ein bisschen angekündigt, es geht um das Thema, sage ich mal, im weitesten Sinne Unternehmensstrategie, wo man ja wirklich dann manchmal auch hinterfragen kann, ja, was hat da eigentlich Marke zu suchen? Und erzähl mal, um was es sich bei diesem ersten Thema handelt.
Ja, das erste Paper, was ich sozusagen kurz vorstellen möchte, erklären möchte, da geht es letztlich um Mergers and Acquisitions, also Firmen, die andere Firmen kaufen. Und das ist ja eine geliebte Wachstumsstrategie, die aber meistens nicht funktioniert. Also nur in ganz wenigen Fällen ist tatsächlich ein Wertzuwachs zu erkennen. Viele werden dann auch wieder verkauft, viele Unternehmensteile. Und das wird aber meistens nicht so in einer Markenperspektive angeschaut, sondern da gibt es dann irgendeine Finanzbetrachtung, und die Marke wird höchstens noch als so ein Asset bewertet, ob es sozusagen wertvoll ist oder nicht. Aber die Wirkungen auf die Marke werden eigentlich wenig betrachtet. Und das hat das Paper gemacht. Das ist ein Paper, was im Journal of Marketing erschienen ist, also zur Top-Zeitschrift im Marketing. Und die haben relativ klar gezeigt, dass eigentlich M&As immer dazu führen, dass die gekaufte Marke schlechter bewertet wird, dass die Authentizität sinkt und damit eben auch die Bewertung der Marke aus Konsumentensicht sinkt. Das heißt, sie haben das gemessen über Kaufabsicht und ähnliche Geschichten. Das ist also erstmal die erste Aussage, dass es eigentlich immer dazu führt, dass die gekaufte Marke geschwächt wird, ja, dass sie einfach verliert. So, das Interessante aber in dem Paper ist, dass sie eine Vielzahl von weiteren Faktoren berücksichtigt haben, die diesen Effekt stärken oder abschwächen. Ja, und das sind dann teilweise eben, die man entweder berücksichtigen kann in der Planung oder die man eben in der Umsetzung dann berücksichtigen kann. Ein erstes Finding, was sie hatten, dass die Größe des Unternehmens, die das andere Unternehmen kauft, die Marke kauft, keine Rolle spielt. Also sonst war immer die Idee, große Unternehmen kauften kleine Marke, deshalb wird dann die kleine Marke besonders schlecht beurteilt, weil eben der Große hat es gekauft. Das konnten sie in den Daten nicht sehen, sondern das ist unabhängig von der Größe des kaufenden Unternehmens. Das Zweite ist, dass sie gezeigt haben, wenn die Marke schon ein paar Mal verkauft und gekauft wurde, also gibt ja so ein paar Kandidaten, die immer mal wieder gekauft und verkauft werden, dass dann dieser negative Effekt geringer ausfällt. Also das heißt, da ist das sozusagen schon eingepreist, dass sie dauernd verkauft und gekauft wird. Da ist es nicht mehr ganz so dramatisch, dass die Marke verliert. Dann haben sie gezeigt, und das finde ich dann ganz spannend, dass es eigentlich diesen negativen Effekt praktisch nicht gibt, wenn es junge Marken sind, die gekauft werden, weil dort diese jungen Startups-Marken sind ja meistens schon mit dieser Philosophie gegründet. Wir bauen die jetzt 3 Jahre auf und dann werden da gekauft, dann werden die, was weiß ich, den Status XY, also die sind von vornherein auf Verkauf und auf Wachstum aus. Der Konsument erwartet das und deshalb ist das doch nicht so dramatisch aus Konsumentensicht. Und dann ist natürlich klar, das liegt, glaube ich, sehr nah, wenn die Philosophie, die Kultur, die Werte dieser beiden Unternehmen, die gekauft werden, stark übereinstimmen, dann ist der Effekt auch nicht so negativ. Also das heißt, schwächt es ab, wenn die so gleiche Nachhaltigkeitswerte haben oder gleiche Performancewerte oder ähnliches haben. Und das Letzte, was sie gezeigt haben, man kann das auch sozusagen in der Umsetzung dann hinbekommen, indem man nämlich einmal den Fit zwischen den beiden Werten nach vorne schiebt und sagt, warum wir zusammenpassen. Und wenn es gelingt, dass man das Management von der gekauften Marke eigentlich an Bord lässt und sozusagen die weiter diese Marke führen, relativ unabhängig sogar führen dürfen, zumindest für ein paar Jahre. Und man das natürlich auch kommunikativ nach außen stellt, dann hat es einen positiven Effekt.
Sehr nachvollziehbar, aber trotzdem spannende Erkenntnisse. Ich mag eigentlich auch gerade das Thema Fit nach wie vor als eine Erkenntnis, weil es ist so ein No-Brainer auf der einen Seite, ist ja auch bei dir ein bisschen durchgeklungen, dass man sagt, das ist irgendwie logisch. Nichtsdestotrotz hat man manchmal nach wie vor den Eindruck, dass das gar nicht so stark bedacht wird, beziehungsweise wenn es bedacht wird oder man sich grundsätzlich dessen bewusst ist, dass es entweder einen guten oder einen nicht so guten Fit gibt, es nicht zwangsläufig immer dazu führt, dass man die richtige markenarchitektonische Entscheidung oder den Umgang danach dann, sag ich mal, richtig trifft. Deswegen würde ich das gerne nochmal schon nach vorne stellen. Spannend fand ich auch das Thema, dass es so bei jungen Unternehmen durchaus auch mit eingepreist sein kann, was das Thema Authentizität angeht, weil man es vielleicht erwartet. Gleichwohl natürlich so der, ich sag mal, der Case Ankerkraut ist da sicherlich so einer der bekanntesten der letzten Jahre wahrscheinlich gewesen, der, glaube ich, zu Nestlé gegangen ist oder eben von Nestlé gekauft wurde. Da gab es natürlich dann schon diesen großen Aufschrei, wahrscheinlich einmal aufgrund dessen, dass die natürlich damals schon so diese typische Gründerstory in den Vordergrund gestellt haben.
Ja, ich glaube, das Beispiel Ankerkraut kann man natürlich aus verschiedenen Aspekten sehen. Ich glaube, einmal natürlich Gründerstory nach vorne geschoben. Das Zweite ist natürlich auch, Nestlé ist ein Riese, auch wenn die Unternehmensgröße keine Rolle spielt. Aber Nestlé hat natürlich auch einen gewissen Ruf. Ja, das heißt, es ist auch die Frage, ob der Fit dann überhaupt noch vorhanden ist. Ja, das heißt, es sind dann, glaube ich, mehrere Aspekte. Nicht nur, dass eine Startup-Marke ist, sondern eben auch die Frage, die Werte passen überhaupt nicht zusammen. Da gibt es, glaube ich, mehrere Effekte, die das dann eben verstärken. Und Fit ist deshalb eine wichtige Größe und zentrale Größe, aber die ist natürlich extrem schwer zu beurteilen, weil es gibt ja einmal so ein Fit sozusagen aus einer Unternehmenskulturebene und da gibt es natürlich auch so ein Fit, wie Konsumenten das sehen. Also ob die den Zusammenhang sehen und das muss ja nicht übereinstimmen und das ist sowieso weicher, deshalb gerade in so M&As Verhandlungen schwer zu integrieren, weil das eben eine weichere Beurteilung ist als irgendwie, wir haben 3 Maschinen und die anderen haben 5 Maschinen und wir haben so und so viel Geld auf beiden Seiten. Ja, und deshalb ist das eben schwer zu berücksichtigen, aber aus meiner Sicht auch zentral. Also auch die internen, auch der interne Fit ist ja zentral, ob die Implementierung funktioniert.
Ja, ich finde auch mal in dem Zuge auch da das Thema Kommunikation, also der Umgang dann danach damit. Wie stellst du es vor? Wie artikulierst du es? Wie stellst du dar, warum wir zueinander gefunden haben, wir den einen oder den anderen gekauft haben und so weiter? Auch das ist, will ich auch mal so No-Brainer dazu sagen, auf der einen Seite, aber eben auch unterschätzt aus meiner Sicht, dass man sagt, wir geben uns bei der Kommunikation Mühe, wir machen uns da wirklich Gedanken darüber, eben darzustellen, warum diese Unternehmen zusammenkommen. Und da kann man natürlich dann auch das eine oder andere eben adressieren, dass man sagt, okay, es ist jetzt hier eher ein interner Fit, sage ich mal, also auch der unternehmenskultureller Ebene als Beispiel, aber das schafft aus meiner Sicht, so wenn ich das jetzt auch so aus unserer Praktikersicht sozusagen drauf schaue, schafft das schon so einen ersten Schritt zur Glaubwürdigkeit, zur Authentizität in dem Zuge. Ist für mich, wie gesagt, auch genauso unterschätzt wie diese Betrachtung, das Fit allgemein.
Ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil man beim Merchant Acquisition dann erstmal beschäftigt ist, alle Systeme aufeinander abzustimmen und man mit allem Möglichen beschäftigt ist und nicht mit so weichen Dingen, wir müssen es auch noch den Konsumenten oder dem Markt erklären.
Ja, absolut. Aber insofern ein schönes Thema, weil uns das auch schon seit Jahren beschäftigt und wir nennen es immer so diese Markenzensur, da auch sehr, sehr kritisch beäugen beim Thema Merger and Acquisitions. Und von daher auch schön, dass das eben wieder so ein bisschen aus der Wissenschaft auch betrachtet wird und wurde. Und da nochmal so ein paar Punkte das auch durchaus stützen. Ja, also Markenzensur ist da keine gute Idee oder anders gesagt eben eine reine Fokussierung, ich sag mal, auf die Synergieebene, auf die wirtschaftliche Ebene etc. Die sollte da schon auch diese Markengesichtspunkte mit integrieren oder mit betrachten. Haben wir doch einen schönen Auftakt auf jeden Fall, wie gesagt, mal auf einer sehr hohen strategischen Flughöhe. Dann lass uns mal auf die nächste Ebene gehen, weil da sind wir dann auf einmal auf einer sehr, sehr praxisorientierten Ebene. Kommen wir mal zum zweiten Thema. Genau, und dann nimmst du uns mit in die, ich sag mal, Verpackungswelt. Erzähl mal, was geht da gerade so ab?
Ja, also im Prinzip ist es ein Paper, was nicht mehr ganz so neu ist. Wir haben das aber dieses Jahr auf dem Kanal vorgestellt. Das ist also 2021 erschienen. Und zwar geht es letztlich um ein ganz klassisches Thema, nämlich welche Funktionen eigentlich Verpackungen für eine Marke ausüben. Und in der Vergangenheit wurde es insbesondere aus einer internen Sicht diskutiert. Da ging es letztlich darum, was kostet mich die Verpackung? Gelingt es mir, Transport damit gut hinzubekommen? Gelingt es mir, im Regal bestimmtes Facing hinzubekommen? Und das Paper ging ganz anders ran. Das hat einfach mal gesagt, okay, wir gucken uns mal, welche Funktionen Verpackungen aus Konsumentensicht einnehmen kann. Und haben 8 verschiedene Funktionen oder Rollen interpretiert. Und ich habe das dann in unserem Kanal dargestellt am Beispiel von Heinz Ketchup, um einfach mal zu visualisieren und darzustellen, dass so eine Heinz Ketchup-Verpackung eigentlich fast eine optimale Markenverpackung nach diesen Funktionen ist. Und zwar das Erste ist, dass der Konsument das Gefühl hat, dass es eben ein geschütztes Produkt ist, also dass man im Prinzip nicht irgendwie eine Verunreinigung oder Ähnliches hat. Und das ist natürlich, wenn man mal so eine Heinz Ketchup-Flasche aufmacht, da hat man oben dieses Silberpapier, was man abreißen muss, dass es eben noch nicht angefasst ist, das heißt den Lift-and-Peel-Siegel. Dann muss es natürlich so ein Convenience haben und das ist gerade interessant, wenn man Heinz Ketchup sich ein bisschen in die Vergangenheit auch reinschaut. Die haben sehr, sehr früh angefangen zu überlegen, okay, wir haben ein Problem, dass man diesen blöden Ketchup aus der Flasche nicht bekommt. Das heißt, sie haben von vornherein angefangen, das nicht rund zu machen, weil dann bleibt es ziemlich stark hängen, sondern eckig zu machen, also eine eckige Verpackung draus zu machen. Dann haben sie angefangen, das eben auf den Kopf stellbar zu machen, dass es eben runterläuft und das alles dieses Convenience, das eben besser nutzen kann. Das sind wichtige Funktionen, die eine Verpackung aus Konsumentensicht erfüllen muss. Eine dritte ist natürlich auch so Transport und Lagerung. Also das heißt, der Wechsel auf Kunststoff war natürlich für die meisten Konsumenten erstmal angenehm, weil es leichter war und nicht dauernd kaputt gegangen ist, nicht so bruchanfällig war. Dann eine vierte Funktion ist, dass ich über die Informationen, die ich haben möchte, informiert werde. Ja, das ist beispielsweise natürlich die Pflichtinformation, die auf jeder Verpackung drauf sein muss. Aber auch sowas wie die Heritage wird über das Gründungsdatum auf der Heinz-Ketchup-Flasche sehr stark kommuniziert. Aber auch die Entscheidung, das war auch von Heinz sehr früh gemacht, diese Durchsichtigkeit, ja, weil man dann eben sehen kann, wie viel noch drin ist. Das ist eine Informationsfunktion. Wenn die eben getönt ist, dann kann ich das eben nur heben und schätzen, was da drin ist. Also das ist eine Funktion, die die Informationsbedürfnisse der Konsumenten befriedigt. Dann auch so ein Wirtschaftlichkeitsaspekt. Ketchup ist jetzt kein Produkt, wo man jetzt Luxus unbedingt haben möchte, sondern das soll eben auch so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also sollte nicht zu verspült sein, sollte nicht irgendwie besonders teuer aussehen, sondern es sollte einfach funktionales Produkt sein und das erfüllen die halt auch. Dann Nachhaltigkeit und das ist sozusagen ein Thema, mit dem ich auch den Case sozusagen ausgewählt habe, weil die gerade einen neuen Deckel entwickelt haben. In so einem Pressebericht haben die angegeben, dass sie dafür 185.000 Stunden Entwicklungsarbeit gebraucht haben, also aus einem nachhaltigen Material. Die sind gerade dabei, Papierverpackungen zu testen, ja, ob das funktionieren kann. Die Verpackung ist mittlerweile aus vollständigem Recyclingmaterial. Das wird auch alles kommuniziert auf der Verpackung entsprechend. Dann eine siebte Funktion, die sie nicht so gut erfüllen oder gar nicht erfüllen, ist so, dass der Konsument auch gerne sich beteiligt, über einen QR-Code mehr Informationen haben möchte oder ähnliches. Das ist dort nicht auf der Verpackung drauf. Und das achte ist natürlich, dass tatsächlich die Marke gespielt wird. Und das ist bei Heinz Ketchup bis zum Abwinken. Das ist einmal diese sehr ikonische Verpackungsform, die auch im Logo abgebildet ist. Das Logo ist ja die Verpackungsform. Dann gibt es ja diese Zahl 57, die da draufsteht. Das sind diese Geschmacksrichtungen. Die Zahl, so als Funfact, die gab es nie. Es gab die 57 Geschmacksrichtungen. sondern das hat sich der Gründer einfach mal auf einer Zugfahrt oder auf einer U-Bahnfahrt überlegt, weil er so einen Schuhanbieter, ein großes Plakat von Schuhanbieter gesehen hat und hat gesagt, okay, da steht irgendwie drin, wir haben 135 verschiedene Schuhe und hat gesagt, das mache ich jetzt auch da drauf und die 57, zumindest nach Historie, ist eigentlich nur dieses Geburtsdatum von ihm und seiner Frau, die er da zusammengesetzt hat so. Das ist aber bis heute drauf und was Heinz Ketchup auch macht, ist, dass diese Verpackung eigentlich immer der Star auch in der Kommunikation ist. Also wenn die ein Event machen, wenn die ein Co-Branding machen, wenn die eine Limited Edition machen, wenn die Werbung machen, ist überall die Verpackung drauf. Und das ist so stark, die haben, ich glaube vor 2 Jahren haben die es gemacht, ein KI-Experiment. Sie haben also die KI gefragt, zeichne mir mal ja Ketchup-Flaschen und dann kam halt in fast allen Fällen die Heizflasche von der Form raus. Also so ikonisch für diese Kategorie, dass sie eben ja wirklich ein richtiger Asset der Marke sind. Und das sind diese 8 Funktionen, also Schutz, Convenience, Transport, Informationsfunktion, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, so eine Beteiligungsfunktion und eben diese Markenfunktion. Und die erfüllt Heinz Ketchup. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Lehre unterwegs ist, irgendwie Seminare gibt, ist das für mich mittlerweile so das Best Practice, um fast alle Funktionen zu erklären.
Ja, schön. Sehr nachvollziehbar auch. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, so where's the beef, wenn man so will. Weil auf der einen Seite wieder sehr schön, dass da die Wissenschaft mal wieder so diese Klarheit, diese Dimensionen reinbringt. Gleichzeitig überlege ich mir, warum macht es nicht jeder so unter Umständen? Vielleicht macht es jeder so, das ist auch natürlich, das kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber so irgendwie wäre das total nachvollziehbar. Das wäre die eine Geschichte. Und das andere, was man ja schon so sieht in der Praxis, es gibt so, ich sag mal, Regelbrecher bis hin auch zu, ja, so Rebellen, die mal dann wirklich sagen, okay, ich mache auf der Verpackung alles Mögliche, nur nicht das, was du gerade beschrieben hast. Also unheimlich viel Text bewusst, mache lustige Geschichten drauf. Und ich denke jetzt gerade an True Foods in die Glasflaschen, die aus jeder ihrer Flaschen eine Botschaft machen. Leicht schon auch ein paar dieser Dimensionen spielen, ne? Thema Klarheit, hast du gesagt, dann Transportschutz und so. Unheimlich viel Markenspiel, aber natürlich trotzdem irgendwie das Ganze so einer, wirklich so einer Spielwiese dann auch offenlegen. Also deswegen überlege ich mir gerade, ich weiß nicht, wie du das so siehst, wo ist da so das Problem oder was kann man daraus noch mitnehmen? Was kann man hier den Leuten auch mitgeben, dass man sagt, ey, passt mal da drauf auf?
Ja, also die Grundidee des Aufsatzes ist auch, da gibt es eine Skala dahinter, die ich jetzt nicht darstellen möchte, aber im Prinzip auch mal Verpackungen wirklich aus Konsumentensicht beurteilen zu lassen. Also das ist ja sehr stark innen getrieben. Also ich gucke über das Material, was zur Verfügung steht. Ich gucke über das, was der Handel möchte von der Fläche. Ich gucke mir, was das Produkt braucht oder was auch Standard in der Kategorie ist. Und da gibt es eine Skala, wo eben Fragen dazu dann gestellt werden, wie sieht der Konsument das eigentlich zu diesen 8 Dingern? Und das ist dann nochmal so ein Aufruf, ganz häufig, dass man eben den Konsumenten mit an den Tisch setzt. Wenn man über Verpackungsgestaltung nachdenkt, eben nicht nur sozusagen aus der Design- und Material- und Kosten- und Produktionsebene, sondern auch fragt, was hat es denn für Effekte auf den Konsumenten? Und das kann man nur ihn fragen, ja, oder ihn berücksichtigen. Und das so ein bisschen insgesamt die Story von dem Beitrag hat gesagt, okay, wir strukturieren das, aber wir wollen insbesondere dafür sorgen, dass eigentlich bei solchen Entscheidungen der Empfänger mit am Tisch sitzt. Ja, und das ist glaube ich, so ein bisschen Punkt. Die Idee.
Sehr schön nochmal rausgearbeitet bin, finde ich jetzt auch. Also, dass man so von der Grundessenz auch dieses Papers und auch unseres Teils hier gerade nochmal feststellt, eben, ja, schaut euch eure Verpackung eben auch nochmal aus der Kundenbrille an, aus der Kundenperspektive an, weil das unter Umständen vielleicht hier und da auch zu kurz kommen kann und zum Beispiel viel zu sehr an der Kategorie sich orientiert wird, vielleicht grundsätzlich kopiert wird etc., aber da so diese Brille des Kunden vernachlässigt.
Da meine ich jetzt, vielleicht ein technischer Unterbrecher, sorry, aber ich meine da gar nicht die Brille des Konsumenten, sondern echte Konsumenten. Ja, weil häufig,
oder so.
Häufig setzen sich ja welche hin, ja, ich habe doch eine Ahnung, wie der Konsument denkt. Ja, aber jetzt tatsächlich mal mit Konsumenten sprechen. Ja. Oder eben über Marktforschung oder ähnliches zu machen und eben nicht nur so sagen, naja, wir haben den ja berücksichtigt, wir wissen ja, wie der denkt. Mhm. Ja, der denkt vielleicht ganz anders über das Design oder über die Information, die vielleicht der Marktmanager versteht, aber der Konsument eben nicht versteht oder umgekehrt oder anders versteht.
Also dann Essenz oder Aussage, holt euch den Konsumenten wieder an den Tisch, genau. Wenn ihr Verpackung macht. Sehr gut, wunderbar. Dann lass uns mal ins letzte Thema einsteigen und das Stichwort ist eben gerade schon mal ganz kurz gefallen beim Thema Heinz Tomatenketchup-Flasche. Und zwar natürlich künstliche Intelligenz, keine Folge kommt ohne das Thema aus. Also steigen wir mal ein ins finale Thema, Carsten. Thema künstliche Intelligenz. Da hast du immer unheimlich viel auf der Kette, aber wir haben uns heute für ein Thema entschieden, nämlich das Thema KI und Kreativität.
Ja, also im Prinzip gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die ja diskutiert werden. Also im Augenblick wird ja sehr stark über KI-Agenten diskutiert. Das wird über synthetische Daten nachgedacht. Und ein Thema, was natürlich gerade im Marketing auch im Kern steht, ist die Frage, kann KI eigentlich Kreativität? Ja, also jede Kreativagentur arbeitet mit dieser Herausforderung und überlegt sich, wie sie dazu steht. Jeder Markenverantwortliche sagt, brauche ich überhaupt noch Agenturen oder kann ich das nicht, die Kreativität nicht auch selbst produzieren lassen durch Maschinen? Und da gibt es eine ganze Menge an Papern und ich habe jetzt mal zwei ausgesucht, weil die ganz schön unterschiedliche Perspektiven machen. Das eine ist ein sehr einfaches Paper in Anführungsstrichen, die einfach mal zeigen, wie gut eigentlich KI-Lösungen mittlerweile kreative Entwürfe machen kann. Und zwar haben die eine sehr offene Frage gestellt. Also stell dir vor, du kannst die Welt verändern, was würdest du im nächsten Jahr machen? Und haben dann eben viele, viele Konsumenten gefragt, die Texte dazu geschrieben haben und gleichzeitig haben sie eben KI-Lösungen genommen, nämlich Bard und ChatGPT. Und haben eben auch Lösungen für diese Frage entwickeln lassen. Und dann haben sie ein zweites Sample genommen und haben dort eben blind die Leute beurteilen lassen, wie kreativ diese Lösungen sind. Also Kreativität ist so ein Index aus verschiedenen Fragen, wie ist irgendwie neu, überraschend, ist aber auch irgendwie brauchbar und realistisch, weil Kreativität, nur weil es irgendwie anders ist, ist ja keine Kreativität. Und da kam eben raus, dass Bard beispielsweise deutlich schlechter performt hat als die menschlichen Lösungen. Aber ChatGPT sowohl alleine als auch ChatGPT in Kombination mit Menschen, da gab es also verschiedene Gruppen, deutlich besser performt hat als der Mensch. Und zwar über 2000 Leute haben das beurteilt, also großzahlig, ja, und normale Menschen, also jetzt nicht irgendwie Experten oder ähnliches, sondern normale Menschen. Und das zeigt sehr deutlich, dass mittlerweile eben auch für sehr offene Fragen, das war jetzt keine sehr spezifische Frage, wo entwickle ich mir ein Bild, wo ein Fußballtor auf dem Marktplatz steht, sondern das war ja sehr offen gefragt. Auch dafür im Prinzip ja KI-Lösungen durchaus gute bis sehr gute Ergebnisse bringen können. Und das Zweite, und das finde ich eigentlich noch ein bisschen spannender, weil wir immer so immer an den Output denken. Ja, wir denken immer sozusagen, ja, ist der Output, den wir produzieren, jetzt kreativer oder weniger kreativ oder markenkonsistenter oder nicht markenkonsistent? Ist aber die Frage, kann es im Prozess eigentlich was helfen? Also kann KI in einem Kreativprozess was helfen? Und da gibt es ein Paper, was auch 2024 erschienen ist. Die haben auf der einen Seite mal über 100 Künstler gefragt, die mit KI arbeiten. Und in der Regel arbeiten die zusammen. Also das heißt, nicht die KI macht es komplett, sondern sie nutzen das. Und haben die Künstler, weil sie gesagt haben, das sind die Kreativsten, die wir sozusagen haben als Berufsgruppe, haben die gefragt, was macht ihr denn damit? Also offen. Ja? Also wie setzt ihr das ein? An welcher Stelle setzt ihr das ein? Was habt ihr daraus für einen Nutzen? Und dann haben sie gleichzeitig weit über 1000 KI-Tools ausgewertet und haben ausgewertet, was die eigentlich können. Also welche Facetten von Kreativität sie eigentlich abbilden. Und das haben sie zusammengefasst und haben daraus dann aus meiner Sicht eine sehr schöne Matrix eigentlich gemacht, zwei Achsen und haben im Prinzip drei Formen. Und die finde ich ganz interessant. Das erste, sie sagen, und das kann nachvollziehbar sein, wir haben in den letzten Jahren immer wieder gefordert, dass man irgendwie agil arbeiten muss, ja. Design Thinking Workshop und Scrum und wie sie alle heißen. Und da gibt's ja immer diese Idee, dass man eigentlich Prototypen baut und da gibt's einen Loop und dann verbessert man das nochmal und so weiter. Und das war aber bis jetzt praktisch nicht möglich, weil der Prototyp musste erstmal gebaut werden und dann musste das Feedback eingeholt werden, da war der Workshop schon längst zu Ende. Ja? So, und die sagen, dass die Künstler haben das auch gesagt, dass man es eben ganz stark ja dadurch die KI einsetzen kann, um diese Prototypen zu produzieren während des Workshops, während des kreativen Prozesses sofort. Und wenn man jetzt über synthetische Daten noch nachdenkt, kann man sogar sofort sich ein Feedback einholen. Und dann kann man sozusagen die nächste Schleife machen. Ja? Das heißt also ein Tool, um dieses agile Arbeiten auch tatsächlich agil hinzubekommen. Ja? Das Zweite ist, dass sie sagen, das kann mir helfen für bestimmte Schritte. Also im Kreativprozess, keine Ahnung was, ich muss was recherchieren, ich muss irgendwie das Farbschema haben. Also für bestimmte ganz konkrete Aufgaben kann mir die KI helfen. Das heißt, ich habe den Gesamtprozess, aber bestimmte Aufgaben kann ich delegieren oder kann ich zumindest sehr stark unterstützt bekommen. Und die dritte Funktion ist tatsächlich, dass ich selbst kreativer und offener werde, also dass ich wie so eine Art Brainstorming mit solchen Tools mache. Und wenn ich dann zum Beispiel die Temperatur sehr hoch stelle von solchen KI-Tools, bedeutet das ja, dass da ziemlicher Blödsinn rauskommt, aber der kann natürlich anregend sein. Ja? So, also das heißt, das ist dann tatsächlich wie so ein Sparingspartner, ja? Dass ich im Prinzip mit einem KI-Tool mich unterhalte, mit dem Brainstorme, Spinne und das eben auch in jeder Zeit, jedem Ort machen kann. Und das finde ich ganz interessant, dass man eben nicht sagt, es geht nur um den Output, dass die irgendwie schöne Bilder erstellen, sondern es geht eben darum, dass in dem Kreativprozess bestimmte Schritte, bestimmte Funktionen übernommen werden können. Und die drei halte ich durchaus für nachvollziehbar und auch sinnvoll.
Super. Will ich gar nicht viel mehr dazu sagen, auch in Anbetracht der Zeit. Und ich glaube, sehr, sehr nachvollziehbar. Gerade der letzte Punkt, das ist so das, was ich auch persönlich sehr oft erfahre und auch durchaus inzwischen auch schätze und das für mich schon durchaus spürbar ist. Aber lassen wir mal so stehen und haben damit eine sehr schöne Bandbreite, wie gesagt, hier abbilden können von M&A bis hin zu KI und Kreativität über den Ausflug zur Verpackung. Zum Abschluss würde ich dich trotzdem noch gerne mal das eine oder andere noch fragen und vielleicht kriegen wir das relativ schnell hin. Und zwar hast du, wir sind ja bei der Aufnahme jetzt relativ am Anfang des Jahres, mal gucken, wann die Folge rauskommen wird, aber mich würde trotzdem mal so interessieren, was so deine Sicht auf 2025 ist. Hast du so 1 bis 3, sage ich mal, Erwartungshaltungen, / Prognosen, was uns so in 25 beschäftigen wird aus Markensicht?
Ja, also im Prinzip Thema KI wird nicht weggehen. Also wir bezeichnen das auch mittlerweile als augmentierte Markenintelligenz. Also es wird jetzt sehr stark darum gehen, wie man zusammenarbeiten kann und damit auch echte Lösungen bilden kann. Im Augenblick wurde viel gespielt, wurde Wow-Effekte und auch Enttäuschungen. Und jetzt geht es darum, wie kann ich es tatsächlich für ganz konkrete Aufgaben, wie zum Beispiel diesen Kreativbeispiel, was ich eben genannt, machen. Das wird kommen. Das zweite, so ein bisschen Thema Employer Branding, auch interne Markenführung. Ich glaube, Employer Branding wird ein bisschen an Bedeutung verlieren. Das hat einfach was damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt im Augenblick entspannter wird. Dann ist der Druck nicht mehr so groß und dann wird die Personalabteilung sagen, ich habe jetzt was anderes zu tun und werde mich über das Thema nicht mehr so kümmern. Gleichzeitig wird ein Thema uns weiter beschäftigen in diesem Bereich, sagen wir mal, Employer Branding, interne Markenführung, was mit dem Thema Remote zu tun hat. Das heißt, die Instrumente, die wir in der Vergangenheit eingesetzt haben, um Mitarbeiter zu schulen, zu motivieren, müssen halt komplett neu gedacht werden, weil mittlerweile fast alle Unternehmen jetzt nicht mehr komplett auf Remote sind, aber eben jetzt Regeln gefunden haben, dass von mir aus 40% oder 50% Remote ist. Also das wird bleiben, das wird sich verstetigen. Und da wird es eben darum gehen, wie werden Instrumente wie Kommunikation, Führungsstil, Kultur, wie werden die eigentlich in Zukunft auszubauen sein, dass es eben trotzdem noch sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie eine starke interne Verankerung geben wird. Das wird kommen. Naja, und dann haben wir natürlich, sagen wir mal so, diese geopolitische Ebene. Und das sind so 2 Themen, die mich ein bisschen umtreiben, die aber zusammenpassen. Ich glaube, es werden viele Marken in Old Europe sterben. Ja, in mehreren Branchen. Man hat es letztes Jahr schon gesehen, einige, und das betrifft jetzt nicht nur deutsche Marken, sondern auch in anderen Ländern. Und was ich sehr spannend finde, ist die Frage, was wird eigentlich mit Made in Germany oder Germany passieren? Also es geht dazu 2 Ansatzpunkte. Entweder sie wird noch schwächer und wird noch stärker verlieren, oder uns gelingt es tatsächlich sowas wie eine Positionierung oder zumindest ein gemeinsames Wert wieder hinzubekommen und auch diese Marke einfach professionell zu führen. Weil das wird ja in Deutschland eigentlich praktisch nicht gemacht. Und da gibt es ja Vorbilder. Die Schweiz macht das sehr, sehr gut und sehr intensiv. Ich bin gerade dabei, die Wahlprogramme mal auszuwerten, was da die Parteien zu Made in Germany sagen. Gibt da zum Beispiel bei der SPD tatsächlich einen expliziten Hinweis auf Made in Germany 2.0. Da geht es aber eigentlich nur um eine Prämie, ja, was, glaube ich, nicht wirklich eine Stärkung einer Marke ist. So, also das sind so diese geopolitische Fragen, wie eigentlich diese Marke Deutschland nach innen wieder stärker wird, aber auch nach außen. Ja, also im Prinzip war das ja so ein bisschen, da kamen ja mehrere zusammen. Ja, also kam ja so ein Opel-Beispiel, die jetzt in der Werbungsphase, die sich hervorgehoben haben, dass sie es im Logo beleuchten können. Ja, wo ich dachte, okay, wenn das der einzige Vorteil ist, dann weiß ich auch nicht mehr, warum ich ein Auto kaufe. Dann gab es da so einen Case, die unbedingt nach China gehen wollten und sagen, ja, aber die Ringe wollen wir nicht mitnehmen. Ja, und Jaguar ist halt, ja, man kann vielleicht sagen, es ist sowieso kaputt gewesen, kann man vielleicht auch retten, irgendwas. Aber das ist natürlich, hat überhaupt nichts mehr mit der Heritage oder der Tradition zu tun. Und ja, und diese Fokussierung auf eine wahnsinnig junge, urbane, hippe Zielgruppe ist, glaube ich, so eng, dass es nicht funktionieren wird. Wir werden es erleben. Ja, ich habe ja auch schon Prognosen daneben liegen. Ich glaube aber nicht, dass es funktionieren wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Wunderbar. Okay, dann haben wir das auch noch zum Abschluss abgefrühstückt. Lieber Carsten, herzlichen Dank, dass du einmal mehr dabei warst. Wir werden dich natürlich auch wieder einladen im Sommer, im Herbst mal sehen, wann wir uns das nächste Mal entweder virtuell oder persönlich sehen. Hat wieder Spaß gemacht und ich danke dir und wünsche natürlich noch viel Erfolg fürs weitere Brückenbauen.
Ja, danke Colin für die Einladung und gutes Jahr dann.
Danke dir auch. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald. Ciao.